Ja, wir sind am Anfang, noch am Anfang des Jahres. Und ja, die Menschen schauen nach vorne. Die Menschen allgemein, die möchten glücklich sein. Wir wollen glücklich sein. Und die Menschen versuchen oder suchen verschiedene Wege, verschiedene Methoden, um glücklich zu sein. Aber was sagt Gott dazu? Was ist Gottes Weg, glücklich zu sein? Was ist Gottes Rezept, glücklich zu sein? Und ab heute, mit Gottes Hilfe, werden wir eine neue Predigtreihe anfangen, und zwar eine Predigtreihe über die Seligpreisungen oder eine Predigtreihe über Gottes Rezept, Gottes Weg, um glücklich zu sein. Die Seligpreisungen, die finden wir in Matthäus in Kapitel 5, am Anfang von der Bergpredigt. Und im Neuen Testament, wenn wir das Neue Testament anfangen, wir haben vier unterschiedliche Berichte über Jesu Leben. Wir nennen diese Berichte die Evangelien. Es gibt ein Evangelium, aber es sind vier verschiedene Perspektiven über Jesus. Und das Interessante und das Schöne daran ist, jeder von diesen Evangelien zeigt uns ein bisschen ein anderes Bild über Jesus. Die kommen alle zusammen und jeder von diesen vier Evangelien zeigt uns ein bisschen etwas anderes über Jesus. Und so Matthäus, als er schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, Matthäus möchte uns zeigen, möchte uns davon überzeugen, dass Jesus Christus der König ist. In Matthäus Evangelium besonders geht es um dieses Bild von Jesus, dieses Bild über Jesus. Er ist der versprochene König, der kommen soll. Der Nachkommen von David, der auf Davids Thron kommen soll. So in Matthäus Kapitel 1, wir haben dieses Geschlechtsregister von der König, wo Matthäus ganz klar macht und ganz klar feststellt, dass Jesus Nachfolger ist. Menschlich gesehen, ein Nachfolger von David ist. In Matthäus Kapitel 2, der König wird angebetet. Wir lesen über die Menschen aus dem Morgenland, die nach Jerusalem kommen und ihre Frage, was ist ihre Frage? Wo ist der neugeborene König? Wir wollen ihm anbeten. Schon in Kapitel 2, als der König noch ein Baby ist, als er klein ist, der König wird angebetet. In Kapitel 3, der König wird offiziell dargestellt. In Kapitel 4, der König geht in der Wüste. Und da, wo der erste Mensch Adam versagt hat, der König ist jetzt der Sieger über die Versuchung und über Satan. Der König wird geprüft in Kapitel 4, wird versucht, wird getestet. In Kapitel 5, der König, er kommt und zeigt, wie sein Reich aussieht. In Kapitel 5, 6 und 7 in Matthäus, Matthäus Evangelium, der König zeigt, wie sein Reich funktioniert. In das, was wir heute so nennen als die Bergpredigt, aber ich möchte erwähnen, die Bergpredigt ist mehr als nur eine Predigt. Die Bergpredigt ist eine Vorstellung von Gottes Reich auf dieser Erde. Und gleich von Anfang an, gleich am Anfang in dieser Bergpredigt, wir finden diese 8 Seligpreisungen. Wir finden 8-mal, dass Jesus anfängt zu reden und er sagt glückselig, glückselig, glückselig. Und er zeigt uns, er redet, was wirklich bedeutet, glücklich zu sein und was wirklich Gottes Weg und Gottes Rezept ist für uns, glücklich zu sein. Die Seligpreisungen, die zeigen uns den christlichen Charakter. Die Seligpreisungen, die zeigen uns, wie echter Christentum aussieht. Und Menschen sagen heutzutage, oh, das ist unmöglich, nach der Bergpredigt zu leben. Habt ihr Menschen gehört, die das gesagt haben? Es ist unmöglich, nach der Bergpredigt zu leben. Es ist unmöglich, nach den Seligpreisungen zu leben. Ja, von einer Seite schon. Aber so wie jemand gesagt hat, Jesus ist dafür gestorben, dass wir so leben können. Jesus ist dafür am Kreuz gegangen, dass wir die Möglichkeit haben, die Kraft haben, die Ressourcen haben, um so zu leben, wie er dieses echte Christentum beschreibt hier in die Bergpredigt. Und lass mich heute Morgen, obwohl wir nur eine von diesen 8 Seligpreisungen nachher betrachten werden, lass mich doch alle Seligpreisungen lesen, was Jesus hier sagt. Und wir fangen an in Matthäus Kapitel 5. Ich werde heute in die Schlachterübersetzung lesen, Matthäus Kapitel 5, Vers 1. Wir lesen hier über Jesus: Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und wir erinnern uns vielleicht hier kurz an Mose, der auch auf den Berg stieg, um das Gesetz zu empfangen. Das Gesetz, die uns gesagt hat, dass wir Sünde sind, dass wir keine Chance haben, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit zu erfüllen. Hier kommt Jesus, der größer ist als Mose. Amen. Hier kommt Jesus, der auf den Berg geht, nicht ein Gesetz zu verkündigen, die gegen uns ist, sondern uns zu zeigen, was wir sein können, was wir werden können durch die Gnade Gottes und durch die Errettung Gottes. So, lasst uns weiter hier lesen. Er setzte sich, und als er sich setzte, also hingesetzt, stellt euch vor, wir würden hier predigen auf einen Stuhl, wäre für uns nicht so falsch manchmal, aber die Rabbis damals, die haben sich hingesetzt, die Rabbis. So wie ein Lehrer, eigentlich so wie der größte Lehrer aller Zeiten, Jesus hat sich hingesetzt, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf, seine Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedenfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliche böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Die Seligpreisungen fangen an, jeder einzelne mit dieses Wort glückselig. Glücklich zu sein, gesegnet zu sein. In englischer Übersetzung haben wir das Wort blessed, gesegnet zu sein. Das Wort bedeutet wirklich glücklich sein, gesegnet sein. Man konnte sogar das Wort so übersetzen, auch jemand, der zu beneiden ist. Jemand, der so glücklich ist, so gesegnet ist, der ist zu beneiden, dieser Zustand zu erreichen überhaupt. Jemand, der erfüllt ist, fröhlich, glücklich. Es geht darum in die Seligpreisungen, um dieser christliche, echte christliche Charakter, der die wahre Erfüllung, wahre Glück, wahre Segen in unser Leben bringt. Die Seligpreisungen sind immer in zwei Teile. Der erste Teil zeigt uns, was wir sind oder was wir sein sollen oder was wir sein können durch die Gnade Gottes. Und der zweite Teil zeigt uns immer, was wir empfangen. Weil wir so sind durch die Gnade Gottes, wir empfangen etwas. Das sind immer in zwei Teile. Aber auch wichtig, Geschwister, die Seligpreisungen sind in einem absoluten Kontrast, in einem absoluten Gegensatz zu den Prinzipien dieser Welt. Wenn Jesus sein Reich verkündigt, es ist ein Reich, der komplett in Kontrast ist mit dieser Welt, mit den Prinzipien, mit der Denkweise, mit der Mentalität, mit den Prioritäten aus dieser Welt. Deswegen, ein echter Christ fühlt sich in dieser Welt nicht zu Hause. Weil seine Prinzipien, seine Denkweise, seine Seele ist oft im Kontrast, im Gegensatz zu dieser Welt. Und lass mich nochmal nur das erste Teil von den Seligpreisungen lesen, ohne hier vorne einzublenden, also Mark bitte nicht einblenden. Schau mal nur das erste Teil von den Seligpreisungen, in was für ein Kontrast, in was für ein Gegensatz zu der Art und Weise, wie unsere Welt denkt. Glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig sind die Trauenden. Was sagt unsere Welt? Unsere Welt sagt nein. Glückselig sind die, die lachen, die, die sich freuen, die, die reich sind, die, die etwas erreicht haben im Leben. Glückselig sind die Sanftmütigen, sagt Gottes Reich. Unsere Welt sagt total was anderes. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Glückselig sind die Barmherzigen. Ist das so in unserer Welt? Nein. Glückselig sind die, die reinen Herzen sind. Was sagt unsere Welt? Lebe dein Leben, egal wie du lebst, egal was du tust. Und dann bist du glücklich. Gottes Reich sagt nein. Glück ist wirklich, wenn dein Herz gereinigt ist und gereinigt wird durch Jesu Blut und dein Herz wird reinig bewahrt. Glückselig sind die Friedefertigen oder Friedestifter. Was sagt unsere Welt? Unsere Welt sagt nein. Verteidige, was dir gehört, auch wenn du über Leichen gehst, auch wenn du in Krieg ziehen musst. Gottes Reich ist total im Gegensatz zu dieser Welt. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Verfolgt zu sein wegen Jesu, wegen Gottes Gerechtigkeit. Und diese Welt sagt nein. Lebe gemütlich. Wenn es geht, lebe für dich und lebe gemütlich. Warum sollst du leiden für jemand, der vor 2000 Jahren gelebt hat, den du nicht mal gesehen hast? Vielleicht das war die Religion von deinen Eltern, von deiner Oma oder Opa. Aber warum sollst du leiden für irgendwelche Sachen, für ein altes Buch? Und doch Gottes Reich sagt, glückselig sind wir, wenn wir verfolgt sind um Gottes Gerechtigkeit willen und wegen Jesus Christus. Die Glückseligkeiten, die Seligpreisungen sind in absoluter Kontrast zu dieser Welt. Und wenn wir danach leben, Geschwister, wir werden anders leben wie diese Welt. Und heute möchten wir das Erste anschauen. Und der Titel von dieser Predigt ist Bankrott und glücklich. Amen. Bankrott und glücklich. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Geistlich bankrott und glücklich. Und ich möchte anfangen ein bisschen anders, und zwar mit dem zweiten Teil. Dieser Menschen wird das hier nicht nur versprochen, das ist mehr als versprochen, es wird ihnen zugesagt, zu diesen Menschen gehört das Reich der Himmel. Das Allergrößte, was ein Mensch empfangen kann auf dieser Erde, ist Gottes Reich. Das Allergrößte. Es gibt viele Menschen, die sind sehr reich, die können sich materielle Dinge leisten und das kaufen und das kaufen und das kaufen, aber das ist nichts im Vergleich zu Gottes Reich. Weil Gottes Reich ist nicht nur etwas, eine Erfahrung oder etwas hier in und auf dieser Welt. Gottes Reich ist ewig. Viele Menschen haben ihre Identität, ihr Leben verbunden in der Vergangenheit mit großen Zivilisationen. Ägypten früher, die Pharaos haben gedacht, die werden ewig leben. Dann kam das Römische Reich. Die Kaiser haben gedacht, die sind Götter. Die dachten, die werden ewig bleiben. Die dachten, Rom wird ewig bleiben. Und wenn wir heute zurückschauen und wenn wir heute in Geschichtsbücher schauen, wir merken, das ist alles nur Ruinen. Und so wie in dieser Vision von Daniel, in das Buch Daniel, ein Reich nach dem anderen, die kamen, aber die sind alle vergangen. Es ist ein Reich, der ewig bleibt, Gottes Reich. Er fängt schon hier und jetzt in unserer Herzen. Wenn Jesus in unsere Herzen kommt, wenn wir neu geboren werden, Gottes Reich fängt an in unserer Herzen, aber das geht bis in die Ewigkeit. Und das Allerschönste, das Allergrößte, was ein Mensch empfangen kann auf dieser Erde, ist Gottes Reich. Nun, Gottes Reich ist nicht eine Belohnung für gute Menschen, sondern Gottes Reich ist eine Gabe für Menschen, die zu Gott kommen. Ich möchte das nochmal sagen, weil das ist sowas von wichtig. Gottes Reich ist nicht eine Belohnung für gute Menschen. Gott sagt nicht, oh, du warst brav und du warst gut, du bist genug und oft in die Gemeinde gekommen, du hast in die Bibel gelesen, du hast gebetet, gefastet, die Zehnte gegeben. Dir gehört das Gottes Reich. Das steht nirgendwo in der Bibel. Gottes Reich ist nicht eine Belohnung. Gottes Reich ist eine Gabe für die Menschen. Aber es geht hier in dieser ersten Seligpreisung um eine Einstellung. Um eine Einstellung überhaupt Gottes Reich zu sehen, um eine Einstellung überhaupt in Gottes Reich zu kommen. Und ich finde es so schön, was Jesus hier macht, weil das öffnet die Tür für all das, was kommt. Diese erste Seligpreisung von heute Morgen, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dieser Reich der Himmel, dieser Gottesreich gehört zu Menschen, die geistlich bankrott sind. Die geistlich arm sind. Erstmal möchte ich kurz erwähnen, was dieser Bibelvers nicht bedeutet. Ich möchte einiges klären heute Morgen, was diese Bibelstelle nicht bedeutet. Erstmal, es geht hier nicht um materielle Armut. Manche haben diesen Bibelvers so verstanden, so jetzt müssen wir arm sein und wenn wir arm sind und arm leben, dann werden wir in Gottes Reich kommen. Geschwister, Armut ist nicht eine göttliche Eigenschaft. Nirgends in der Bibel wird uns gesagt, dass Armut eine geistliche Eigenschaft ist. Und nirgends in der Bibel wird es uns gesagt, dass Reichtum auch eine Sünde ist, sondern die Liebe für Geld und für Reichtum ist eine Falle und eine Sünde. In Lukas in Kapitel 16, in dieser Beschreibung in dieser Geschichte von Lazarus und der reiche Mann. Lazarus kommt nicht im Himmel, weil er arm war. Und der reiche Mann landet nicht in die Hölle, weil er reich war. Sondern dort ist es die Rede über was anderes. Also erstmal, es geht nicht um materielle Armut, arm zu sein im Geist. Es geht auch nicht, so wie manche verstanden haben, arm im Geist zu sein oder geistlich arm zu sein, jemand, der naiv ist, jemand, der dumm ist, jemand, der nicht viel weiß und nicht viel versteht und man sagt vielleicht über jemand, oh, der ist arm im Geist, er kann nicht mehr als das, er weiß nur das, er ist naiv, mit ihm kannst du machen, was du willst. Manche Schwestern sagen, oh, er beschreibt gerade meinen Mann. Nein, arm im Geist zu sein bedeutet nicht jemand, der nicht viel weiß, du kannst mit ihm machen, was du willst, er wird dir nichts viel zurückantworten, er ist einfach nur da, er weiß nicht viele Sachen, es geht nicht darum. Nochmal. Und dann, um was geht es? Was bedeutet, wenn ich jetzt fragen würde, bin ich arm im Geist oder geistlich arm? Was wäre unsere Antwort? Was würden wir dazu sagen? Was wäre unsere Argumentation, dass wir arm im Geist sind oder nicht? Nun, in griechischer Sprache, es gab hauptsächlich zwei Begriffe für arm sein oder für arm. Ein Begriff beschreibt jemand, der arm ist, aber der muss irgendwie etwas tun. Er ist arm, aber er muss immer arbeiten, um über die Runde zu kommen. Jemand, der arm ist, aber er arbeitet eben, um in dieser Armut ein bisschen zu überleben, über die Runde zu kommen. Aber es gibt noch einen zweiten Begriff und hier ist es ganz wichtig. Dieser zweite Begriff in der griechischen Sprache beschreibt jemand, der ein Bettler ist. Nicht jemand, der arm ist und er muss schauen, immer nach etwas zu tun, etwas zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen, um über die Runde zu kommen. Er hat ein bisschen etwas, er ist zwar arm, aber er hat ein bisschen etwas, er versucht etwas zu tun, ein bisschen Geld zu verdienen, über die Runde zu kommen. Nein, das Wort hier in dieser ersten Seligpreisung beschreibt eigentlich jemand, der ein Bettler ist. Eine Person, der überhaupt nichts hat. Jemand, seine einzige Chance von diesem Mensch, von dieser Person ist nur, was er von jemand anderes empfängt. Eigentlich das Wort bedeutet auch, sich zu beugen, beschreibt jemand, der Bettler ist und er beugt sich vor jemanden, um etwas zu empfangen. Das Wort beschreibt jemand, der ein Bettler ist, er hat absolut nichts. Seine einzigste Möglichkeit zu leben, zu überleben, ist nur, wenn jemand von außen ihm etwas gibt. Wenn Jesus sagt, selig zu preisen, glückselig, gesegnet, blessed, sind die Leute, die geistlich arm sind. Er beschreibt Leute, die geistlich Bettler, die erkennen, die sind geistlich Bettler. Die haben nichts. Die haben überhaupt nichts. Ihre einzige Möglichkeit, ihre einzige Chance zu bestehen, ist, wenn sie etwas von jemandem von außen empfangen. Es ist eine Person, die überhaupt nichts hat. Eine Person, die absolut abhängig ist von etwas, was er oder sie empfängt. Arm im Geist, arm vor Gott, bedeutet, Geschwister, Freunde, wenn wir vor Gott kommen, wenn wir vor Gott stehen, wir wissen, wir sind geistliche Bettler. Wir wissen, wir sind als Menschen geistlich bankrott. Wir wissen, wir haben nichts, was wir Gott geben können. Wenn wir vor Gott kommen, wenn wir in seine Gegenwart kommen, und ich weiß, das ist absolut gegen unseren menschlichen Stolz. Ich weiß, in diesem Moment, als ich diese Worte ausspreche, manche fühlen sich unwohl, weil wir denken, doch, wir haben doch etwas, was wir vor Gott bringen. Nein, haben wir nicht. Selbst das, was wir vor Gott bringen, haben wir von ihm empfangen. Wenn wir vor Gott bringen, wir haben nichts, wir bringen nichts, wir können Gott nichts geben. Unsere einzigste Chance ist das, was Gott uns gibt. Unsere einzigste Chance ist das, was Gott uns schenkt. Das nennt sich in der Bibel, das nennen wir in der Gemeinde, die Gnade Gottes. Wir kommen vor Gott als Menschen. Und das ist so wichtig. Hier fängt es an, Geschwister. Hier fängt es an. Deswegen sagt Jesus, diese Menschen empfangen Gottes Reich, weil hier fängt es an. Wenn ein Mensch das Evangelium hört, wenn ein Mensch vor Gott steht und er merkt auf einmal, ich kann Gott nichts geben. Ich habe nichts geistlich, was ich vor Gott bringen kann. Ich bin geistlich ein Bettler. Ich bin bankrott vor Gott. Und dieser Mensch merkt, meine einzigste Chance ist das, was Gott mir gibt, was Gott mir schenkt. Und in diesem Moment öffnet sich der Himmel. Und Gott lässt Gnade über so einen Mensch, der erkennt, ich habe nichts in mir. Ich habe nichts bei mir, was ich Gott geben kann. Meine einzige Chance zu leben, meine einzigste Chance zu bestehen, ist das, was Gott mir geben kann. Ist die Gnade Gottes, ist die Güte Gottes. Solche Menschen, die nichts haben, die am Ende ihrer Ressourcen sind, Gott ist bereit, ihnen sein Reich zu geben. Ist das nicht wunderbar? Es geht nicht um Menschen, die sagen, wow, ich habe so viel getan und ich habe so viel gemacht und jetzt kann ich mir irgendwie Gottes Reich erkaufen oder leisten oder jetzt habe ich Zugang in Gottes Reich, weil ich habe das und das und das und das und das getan. Nochmal, Gottes Reich, das ist genau umgekehrt. Es geht um Menschen, die leer sind, die erkennen, die sind leer vor Gott. Die erkennen, die sind geistlich Bettler vor Gott. Die erkennen, die sind geistlich bankrott vor Gott. Die erkennen, die haben nichts in ihrer eigenen Kräfte, in ihrer eigenen Gerechtigkeit. Die haben nichts, die kapitulieren vor Gott. Und die wissen, ihre einzigste Möglichkeit und Chance ist allein, was sie empfangen können. Und das nennt sich die Gnade Gottes. Ich möchte an dieser Stelle fragen, hast du in deinem Leben so einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, du bist geistlich bankrott vor Gott? Wo du gemerkt hast, in dir, in dein Leben, in deine eigene Gerechtigkeit, in deine eigenen Anstrengungen, es ist nichts da, was du Gott geben kannst. Deine einzigste Möglichkeit zu bestehen ist allein das, was du von Gott empfangen kannst. Dieser Moment, als wir uns sehen wie ein geistlicher Bettler vor Gott. Unsere Hände sind leer, unser Herz ist vielleicht leer und wir merken, wir kommen nicht mehr weiter. Und es gibt nur einen Weg. wenn Gott in sein Erbarmen seine Hand öffnet über uns. Und Gott sei Dank und preis dem Herrn, er hat es getan. Er hat es getan und er hat seine Gnade über unser Leben gelassen. Hast du so einen Moment gehabt in dein Leben? Hast du so eine Einstellung gehabt in dein Leben? Bist du schon so mal vor Gott gekommen? Nicht mit Stolz, nicht indem du an deine eigene Verdienste denkst, sondern als ein geistlicher Bettler, geistlich bankrott, indem wir wissen, jedes Mal, wenn wir vor Gott kommen, wir haben nichts verdient. Es ist allein die Gnade Gottes. Es ist allein die Gnade Gottes, dass er uns empfängt. Es ist allein die Gnade Gottes, dass er unsere Gebete erhört. Es ist allein die Gnade Gottes, dass er Menschen noch heilt. Es ist allein die Gnade Gottes, dass er uns trägt Tag für Tag. Wir haben nichts. Und selbst was wir haben alles von ihm empfangen. Es gibt ein starkes Beispiel in der Bibel von diesem Prinzip. Und ich möchte kurz mit euch dieses Beispiel anschauen. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich so interessant oder so wichtig, dieses Prinzip hier von dieser Seligpreisung ein bisschen zu darzustellen durch ein Beispiel. Und wirklich, ich persönlich fand kein besseres Beispiel in der Bibel, als um dieses Prinzip zu illustrieren, darzustellen und was das bedeutet, geistlich arm zu sein. Ich fand kein besseres als dieses Gleichnis von Lukas Kapitel 18 von der Pharisäer und der Zöllner. Lasst uns kurz dieses Gleichnis anschauen, bevor wir zum Schluss kommen. Es geht hier um zwei Männer. Zwei Männer, wir tun das ein bisschen kontextualisieren. Zwei Männer, die am Sonntagmorgen aufstehen, die bereiten sich vor und die gehen zur Gemeinde. Die gehen im Gotteshaus. Für was war Gottes Haus da? Jesaja hat schon geweissagt, es war ein Haus des Gebets. Es war ein Haus, in dem Menschen in Verbindung mit Gott kommen, in dem Menschen die Möglichkeit haben, mit Gott zu reden, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und diese Menschen waren so unterschiedlich voneinander. Und als Jesus, weil Jesus hat immer seine Audienz schockiert. Wenn wir so ein bisschen die Bibel lesen, durch die Augen von den Menschen in der damaligen Zeit, Jesus hat immer wieder die Audienz schockiert. Und Jesus sagt, zwei Männer gehen in Gottes Haus. Einer war Pharisäer. Und die Menschen wissen ganz klar, oh, dieser Mensch hat Chancen vor Gott. Die Pharisäer, die haben versucht, nicht nur das Gesetz zu halten, sondern die haben noch dazu zugesetzt, ihre eigenen Interpretationen, ihre eigenen Regeln gehabt. Die haben gefastet zweimal in der Woche, die haben die Zehnte gegeben, nicht nur aus Geld, aus Pflanzen sogar. Stellt euch vor, man zählt seine Karotten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Zehnte auf die Seite. Man zählt sein, das, was ihr im Garten habt, keine Ahnung. Und man tut immer dieses kleine Ding auf die Seite. Und die Menschen haben gesagt, wow, das sind geistliche Leute. Wenn jemand eine Chance hat vor Gott, es sind die Pharisäer. Jesus sagt, an dem Sonntagmorgen ist auch ein Zöllner aufgewacht. Obwohl er eine schwere Woche gehabt hat, wo er viel Geld geklaut hat von den Leuten, das steht nicht in der Bibel, wir haben gesagt, wir kontextualisieren ein bisschen, dieser Zöllner irgendwie empfängt dieser Impuls, ich gehe auch am Sonntagmorgen in die Gemeinde Gottes Trossingen. Vielleicht hat er irgendwo einen Short gesehen, wir kontextualisieren weiter. Vielleicht hat er irgendwo auf Instagram gesehen, es gibt diese Gemeinde da und ich will mal vorbeischauen. Ich habe gehört, die haben gute Musik. Und er geht dort in die Gemeinde. Und die Bibel sagt uns, diese zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zöllner, die gehen, um zu beten. Das Gegenteil von arm im Geist. Wisst ihr, was das Gegenteil von arm im Geist ist? Voll mit sich selber zu sein ist. Das Gegenteil von arm im Geist oder geistlich arm vor Gott zu sein ist, voll zu sein mit sich selber. Der Pharisäer fängt an zu beten und ich möchte kurz lesen, was er betet. Vers 11, der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche, gebe Dezenten von allem, was ich einnehme. Der Pharisäer kommt vor Gott und sein Mittelpunkt ist ich. Herr, er sagt kurz am Anfang, oh Gott, aber dann das ganze Gebet, das ganze Gespräch, es ist alles menschlich zentriert. Ich. Oh Herr, ich bin so und ich bin so gut, Herr. Und ich bin so religiös und ich gebe die Zehnte und ich faste, Herr. Und er macht weiter mit seiner Liste von seiner eigenen Gerechtigkeit. Die Menschen in Jesu Audienz, die Menschen, die da waren und die dieser Gleichnis gehört haben, die haben gedacht, oh ja, dieser Mann ist ganz besonders. Aber dann der Zöllner, was macht der Zöllner? Wisst ihr, das ist der Beispiel von jemand, der arm im Geist ist. Was macht der Zöllner? Vers 13. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben. Merkt ihr, Bettler. Habt ihr manchmal Bettler gesehen, die nicht mal ihre Augen erheben, ihr Gesicht erheben? Nur ihre Hand. Er wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Er hat nichts, was er bringen kann. Er sagt nicht, ich faste, ich bete, ich lese die Bibel, ich bin so und so und so. Ich habe mich angestrengt, er höre mein Gebet. Er sagt, ich habe nichts. Das einzigste, Herr, sei mir gnädig. Meine einzigste Chance, Herr, ist, wenn du mir Gnade schenkst. Jesus, er sagt zu den Menschen, was denkt ihr, wer ging gerecht nach Hause? Der Zöllner. Warum? Er kam vor Gott mit der richtigen Einstellung. Der Pharisäer sagt, ich. Das Gegenteil von arm im Geist ist voll mit sich selber zu sein. Ich, oh, ich bin ein guter Mensch und ich habe gebetet, ich habe das gemacht und ich habe mich angestrengt und ich habe meine Verdienste und Gott muss mein Gebet erhören. Wirklich? Seit wann haben wir einen Vertrag mit Gott unterschrieben? Dass er das machen muss. Und Gott muss das machen und wenn er das nicht tut, dann was? Pharisäer, der voll ist mit seiner eigenen Gerechtigkeit. Der Zöllner ist einer der besten Beispiele für jemand, der arm im Geist ist. Er sagt, Herr, sei du mir der Sünder gnädig. Ich habe nichts, Herr. Ich habe nichts. Ich bin ein Sünder. Selbst meine guten Taten, die sind verschmutzt durch meine Sünde, durch meine sündige Natur. Herr, ich habe nichts. Das Allereinzigste, meine einzige Chance ist deine Gnade. Und hier öffnet sich die Tür zum Gottesreich. Hier öffnet sich alles. Weil Gott sucht Menschen, die bankrott geistlich zu ihm kommen, die sagen, Herr, ich habe nichts. Allein deine Gnade. Weil Jesus ist am Kreuz gestorben. Damit er uns die Gnade Gottes zeigt. Wenn wir so vor Gott kommen, wir brauchen das Kreuz nicht. Wenn wir so wie die Pharisäer vor Gott kommen, der Pharisäer, der bräuchte das Kreuz nicht. Der Pharisäer dachte, ich habe alles, was ich brauche, vor Gott zu kommen. Und er hat versagt. Weil genau das, und deswegen brauchen wir das Kreuz. Weil wir können nicht vor Gott kommen, in unserem eigenen Weg, durch unsere Verdienste, durch unsere eigene Religion, durch unsere eigenen Taten können wir nicht vor Gott kommen. Und Gott hat einen Weg geschafft durch das Kreuz von Jesus Christus. Und durch das Kreuz, das, was der Zöllner gebetet hat, Herr, sei du mir gnädig, durch das Kreuz von Jesus Christus, komm die Gnade Gottes in und über unser Leben. Die Gnade Gottes ist umsonst, aber ist nicht billig. Amen. Die Gnade Gottes ist umsonst für uns. Wir empfangen die Gnade. Aber damit Gott uns die Gnade schenkt, er hat den allergrößten Preis bezahlt am Kreuz, indem er seinen Sohn gab für unsere Sünden. Lass mich kurz erwähnen zum Schluss. Die Menschen, die arm im Geist sind, die sind demütig. Menschen, die arm im Geist sind, die sind demütig. Es ist kein Stolz da, weil die wissen ganz genau, alles, was sie haben alles von Gott empfangen. Es ist kein Stolz da bei Menschen, die arm im Geist sind. Die wissen, alles, was sie haben, es kommt alles von Gott. Es kommt alles in mein Leben, in dein Leben durch die Gnade Gottes. Nummer zwei, Menschen, die arm im Geist sind, die sind abhängig. Die sind abhängig von Gott. Die wissen ganz genau, Gott ist ihre Quelle für alles, was in ihrem Leben ist. Und Jesus sagt so schön in Johannes 15:5, getrennt von ihm können wir nichts tun. Menschen, die arm im Geist sind, die fokussieren sich immer auf die Gnade Gottes. Es ist alles aus Gnade, es ist nicht unsere Gerechtigkeit, Geschwister. Menschen, die arm im Geist sind, ihr ganzer Blick ist immer auf die Gnade Gottes. Selbst wenn wir vor Gott kommen, es ist nicht unser Verdienst. Selbst wenn wir in der Woche gebetet haben und es ist alles schön, wichtig zu beten, zu fasten, Gottes Wort zu lesen, aber selbst wenn wir eine gute Woche gehabt haben, wir kommen nicht in Gottes Gegenwart, weil wir gefastet haben, weil wir gebetet haben, weil wir gut gelebt haben oder heilig gelebt haben. Wir kommen in Gottes Gegenwart jedes Mal allein und nur durch die Gnade Gottes. Selbst wenn wir Sachen getan haben oder vielleicht wir haben für Gott gedient, gewirkt, er hat uns gebraucht, trotzdem, das sind keine Pluspunkte, in Gottes Gegenwart zu kommen. Es ist allein und für jeden Einzelnen von uns, für den Heiligen und für den Sünder, für den Sünder und für den Prediger, egal. Für jemanden, der neu kommt in Gottesdienst, für jemanden, der seit 40 Jahren in Gottesdienst ist und Gott erlebt hat und voll Geistes ist und er redet in Zunge und er prophezeit und er hat die neuen Gaben des Geistes, es spielt keine Rolle. Jeder kommt in Gottes Gegenwart durch die Gnade Gottes. Es ist nicht das, was wir tun, das, was wir bringen, das, was wir machen können, vor Gott, wir müssen uns so sehen als geistliche Bettler, bankrott, unglücklich. Amen. Weil wenn wir zugeben und wenn wir sehen und wenn wir merken, wir sind geistlich bankrott, wir kommen so vor Gott mit dieser Zerbrochenheit. Gott ist gnädig und Gott ist bereit, uns Gnade zu schenken. Ist es nicht schön, die Gnade Gottes, Gottes Reich kann man sich nicht kaufen. Und Gott möchte Menschen, möge Menschen vergeben, aber oft sind Menschen, waren Religionen da, die gedacht haben, die können Gottes Reich und die Errettung kaufen. Durch verschiedene Methoden und du musst das tun und du musst hier zahlen und du musst hier zahlen. Es sind immer noch Menschen, die sagen, hier ist ein Segen für dich, wenn du da spendest und wenn du dort spendest, Gottes Segen. Nein. Nirgends in Gottes Wort ist Gottes Segen verbunden an etwas, was wir materiell spenden oder nicht. Gottes Segen ist in unserem Leben, über unser Leben, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch Gottes Gegenwart in unserem Leben. Verschiedene Teleevangelisten, ich möchte nicht alle schmeißen in den gleichen Topf, es gibt auch Guten dabei. Aber Menschen, die kommen und sagen, wenn du hier spendest und wenn du hier spendest, Gott hat bereit für dich einen Segen, Gott hat bereit für dich eine Befreiung. Aber nur wenn du hier spendest, diese Summe von Geld, es kommt, es wird dieser Segen kommen über dein Leben. Und man denkt immer, man kann sich irgendwie einen Segen erkaufen und man kann immer etwas tun, um etwas von Gott zu erlangen, zu empfangen. Wir haben vergessen. Sowohl damals in die katholische Kirche, auch heute manchmal mit dieser falschen Botschaft des Evangeliums. Die Wohlstatt Evangeliums, man hat vergessen, es geht nicht um Geld, es ist die Gnade, es ist allein die Gnade Gottes. Und wenn wir etwas empfangen, es ist allein durch die Gnade Gottes. Das wollte ich sagen, das ist so schön und so interessant. Wir können es nicht kaufen oder erkaufen, aber wenn wir vor Gott kommen in unserer Zerbrochenheit, es wird uns gegeben als ein Geschenk. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen und ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Aber bevor wir zum Abendmahl kommen, wir möchten die Möglichkeit geben, dass wir Gott eine Antwort geben, auch für seine Botschaft heute, auch für diesen Aufruf Gottes. Die Menschen versuchen, vor allem am Anfang des Jahres, ja, die haben diese Motivation da vielleicht, die sagen, okay, vergangenes Jahr war nicht so gut, ist nicht so gut gelaufen, neues Jahr, wir fangen von vorne an, neues Blatt, wie auch immer, ihr kennt die ganzen Sprüche, die ganzen Klischees und so weiter. Und die Menschen versuchen irgendwie glücklich zu sein, glücklich zu werden. Was ist Gottes Weg zum Glück? Was ist Gottes Rezept zum Glück? Und Jesus, er öffnet seinen Mund. Matthäus Kapitel 5. Er fängt an zu predigen. Wie schön, was für ein schönes Bild. Das Wort wird so beschrieben, Johannes Kapitel 1. Das Wort fängt an zu predigen. Er fängt an, er setzt sich hin. Der größte Lehrer aller Zeiten setzt sich hin und fängt an zu reden. Was er redet, ist so strange für die Jugendlichen, so komisch am Anfang. Was er redet, ist so einzigartig, glückselig. Und vielleicht die Leute haben ihre Ohren geöffnet, ihre Augen groß gemacht. So, jetzt sagt uns dieser junge Mann, wir haben einiges von ihm gehört, gesehen. Jetzt sagt er uns, was es bedeutet, gesegnet zu sein, glücklich zu sein. Der sagt, glückselig sind, die erkennen, dass sie geistlich Bettler sind. Sag mal so in unserer, das was wir betrachtet haben. Glückselig sind die geistlich Armen. Ihnen gehört das Himmelreich. Und ich möchte fragen, gibt es hier heute Morgen jemanden, der sagt, ich erkenne mich so vor Gott. Ich erkenne heute Morgen, so wie der Zöllner, ich bin ein Sünder. Meine einzigste Chance ist, wenn Gott mir Gnade schenkt. Lasst uns die Augen kurz zumachen und wir werden jetzt gleich kurz beten und wir werden dann ein Lied singen. Aber ich möchte die Möglichkeit geben, wenn jemand hier ist heute Morgen, jung oder alt, Mann oder Frau, spielt keine Rolle. Und Gott hat zu dir geredet und Gott hat zu dir gesprochen heute Morgen, dass er dich ruft, dich so zu sehen, zu erkennen, dass du geistlich ein Bettler bist, dass du geistlich bankrott bist. Du hast nichts in dein Leben, was du Gott bringen kannst. Deine einzigste Chance zu bestehen vor einem heiligen Gott ist, die Gnade Gottes ist das, was Gott dir gibt, nicht was du ihm gibst heute Morgen. Nicht ein Lied, ein Gebet, was du ihm gibst heute Morgen, sondern deine einzigste Chance, Gottes Reich zu sehen, in Gottes Reich zu sein, ist das, was Gott dir schenken kann heute Morgen. Und das ist die Gnade Gottes. Und wenn du diese Gnade Gottes noch nie erlebt hast, wenn du die Gnade Gottes brauchst, wenn du erkennst heute Morgen, du brauchst Jesus, du brauchst die Vergebung für deine Sünden. Ich möchte dich nach diesem Gebet, wenn die Jugendlichen anfangen werden, ein Lied zu singen, Gott anzubeten, ich möchte dich einladen, wenn du Gebet brauchst, wenn du ein konkretes Zeichen setzen möchtest für deine Entscheidung, ich möchte dich einladen, deinen Platz zu verlassen, hier nach vorne zu kommen und mit den Ältesten, die da sind, wir werden für jeden beten, der heute Morgen sagt, ich erkenne, ich bin ein Bettler geistlich, ich bin arm im Geist, ich brauche Gottes Reich und meine einzigste Möglichkeit, meine einzigste Chance zu bestehen, ist das, was Gott mir schenken kann heute Morgen. Ich brauche die Gnade Gottes. Ich brauche Gottes Vergebung, Gottes Errettung. Ich brauche, dass er meine Sünden vergibt, dass er mir gnädig ist heute Morgen. Und wir möchten dich im Gebet unterstützen. Deswegen, wenn du diese Entscheidung triffst oder getroffen hast, ich möchte dich einladen, hier nach vorne zu kommen, damit wir für jeden beten, der Gebet braucht in diese Richtung. Lasst uns jetzt gemeinsam vor Gott kommen. Vater, wir danken dir für deine Gnade, Herr. Wir danken dir für dein Wort. Danken dir, Jesus, für das, was du uns geschenkt hast durch deine Gnade, Herr. Und unsere eigene Möglichkeit ist, Jesus, vor dir zu bestehen in das, was du uns schenkst, in das, was du uns gibst, Jesus. Vater, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für deine Liebe, Herr. Wir danken dir, dass du uns rufst, Herr, dass wir erkennen, dass wir merken, dass wir sehen, Herr. Wir sind geistliche Bettler vor dir. Wir können in unserer eigenen Kraft, wir können nichts bringen, Herr. Wir können nichts tun, Herr, um in Gottes Reich zu kommen. Wir können nicht irgendwas bewirken in unserer eigenen Kraft, um Gottes Reich zu erreichen. Aber wir danken dir, Herr, dass von dir kommt Gnade über jede einzelne von uns. Von dir kommt Gnade, Herr, über jeder, der heute sagt, dass er oder sie deine Gnade braucht, Herr. Von dir fließt immer noch Vergebung und die Errettung und die Gnade über jede einzelne von uns, Vater. Und wenn wir hier sind in deiner Gegenwart und wenn wir erkennen, dass wir deine Gnade brauchen, Herr, wir danken dir dafür, dass du bereit bist, Menschen zu vergeben. Du bist bereit, auch heute Morgen dein Reich den Menschen zu schenken, die das erkennen, Herr, die das bezeugen können heute Morgen, dass sie deine Gnade brauchen, so wie der Zöllner damals, Herr, dass wir sagen können, Herr, sei du uns gnädig. Wir brauchen dein Erbarmen, Herr. Wir brauchen deine Gnade, egal wer wir sind. Wir brauchen deine Gnade auch heute Morgen. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.